HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Vor 4 Wochen und einem Tag haben wir mit den Sondierungen begonnen.
Brücken kann man immer bauen, doch nachdem es heute am frühen Nachmittag so aussah, dass wir nicht nur die Brückenköpfe gelegt haben, sondern heute auch weiterkommen, haben wir im Laufe des Abends gemerkt, dass uns das Baumaterial ausgegangen ist.
Natürlich hakt es in den zentralen Fragen Finanzen, Haushalt. Wir haben auch in der Landwirtschaft noch einiges durchzuschlagen an gordischen Knoten.
Knackpunkte.
Die sogenannten Klammertexte werden noch einige Schweißperlen nach sich ziehen.
Die Grünen gehen mit Forderungen in solche Verhandlungen, die jenseits von Gut und Böse sind.
Ich höre immer wieder, was alles gar nicht geht.
Knackpunkte.
Wir sind immer noch bei der Frage Sondierungsverhandlungen. Das heißt, der Frage, ob überhaupt Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Und wenn man das nach 4 Wochen nicht zu einem klaren Ergebnis bringen kann, dann würde sich die Frage stellen, ob das dann wirklich überhaupt reicht für eine gemeinsame Regierungsbasis.
Und überhaupt müssen in der entscheidenden Verhandlungsnacht die Messer lang sein, wie ein Sprichwort nahelegt. Diese Nacht ist angebrochen in Berlin und alles kann passieren. Vielleicht werden die Messer gewetzt, zumindest rhetorisch. Vielleicht wird gebrüllt. Vielleicht knallen Türen. Wir wissen es nicht, was heute seit 18 Uhr hinter verschlossenen Türen in Berlin passiert. Und ob heute überhaupt die entscheidende Nacht ist. Aber wir sitzen vor unseren Tellern und würden gerne den Braten riechen und schmecken, der da angerichtet wird. Wir wollen endlich was zu beißen haben. Sonst hört das ja nie auf, dieser permanente mediale Wasserstand über Sondierungen und das zermürbende Warten unserer Hauptstadtkorrespondenten auf den erlösenden Satz, der in der französischen Spitzenküche so heißt: Madame est servie. Den würden auch unsere Kollegin Sabine Müller sehr gerne hören, die seit Wochen in der Wartehalle der Sondierung kampiert.
Der FDP-Mann Alexander Graf Lambsdorff hat die Arbeitsethik der Jamaika-Sondierer so auf den Punkt gebracht.
Wir haben Tage von 24 Stunden und wenn die nicht ausreichen, dann nehmen wir die Nacht eben auch noch dazu.
Und wir Journalisten müssen es genauso halten, wenn wir nichts verpassen wollen. Also heißt es, ausharren vor den Türen des Sondierungsgebäudes und eine Tugend pflegen, die in unserem Arbeitsalltag durchaus auch sonst ihren Platz hat.
Viel Geduld wünsche ich Ihnen.
Seit Wochen lungern wir jetzt oft stundenlang und gerne auch bis tief in den Abend hinein.
Diese Jamaika-Sondierung verstößt gegen die Arbeitszeitrichtlinie.
Und es verstößt auch gegen die Ziele von Vereinbarkeit, von Familie und Beruf.
Und zwar für die Teilnehmer und die Beobachter. Aber man kann ja versuchen, es sich so angenehm und produktiv wie möglich zu machen. Erste Regel, gut vorbereitet sein. Inhaltlich sowieso, klar, das versteht sich von selbst. Schließlich sind wir während der Treffen oft live auf Sendung. Aber auch ausrüstungstechnisch. Dicke Jacke, dicke Schuhe, Schal, Handschuhe. Denn man weiß ja nie, wie lange man draußen in der Kälte ausharren muss. Obwohl, gerade machen wir meistens Luxuslungern, weil wir fast immer drinnen warten können. Blöd nur, wenn man manchmal gar nicht weiß, wo man lungern soll, weil sich alle Teilnehmer darüber ausschweigen, wo ein Jamaika-Treffen eigentlich stattfindet. Da fährt man dann auf seinem Fahrrad durchs nachtdunkle Berlin und schaut bei möglichen Treffpunkten nach, ob noch Licht brennt und viele schwarze Limousinen vor der Tür stehen. Ganz wichtig, wenn es am Lungerort mehr als einen Ausgang gibt, sich mit den Kollegen absprechen und alle Fluchtwege im Auge behalten, damit einem niemand entwischt. Apropos Kollegen, beim Lungern sind sie wichtiger denn je, denn dann greift die Schwarmintelligenz. Irgendjemand bekommt immer mal eine SMS aus dem Verhandlungsraum und lässt die anderen an seinem Wissen teilhaben. Wie ist die Stimmung? Wer ist kooperativ? Wer nervt? Bei welchem Unterpunkt sind sie gerade? Wie lange dauert's wohl noch? Auch wichtig, wenn das Treffen zu Ende ist, nicht nur den Politikern hinterherrennen, die auserkoren sind, die offiziellen Statements abzugeben. Wieder ist Aufteilen angesagt. Mindestens einer wartet auf all die anderen Politiker, die auch noch rauskommen. Von denen erfährt man in die Mikrofone zwar meist auch nicht mehr als von den öffentlichen Lautsprechern.
Kurze Frage, wie war's?
Interessant.
Aber wenn man dann noch mal abseits der Mikrofone redet, sind sie oft gesprächiger und geben einem wichtige Zusatzinformationen. Manchmal erfährt man auch mehr, als einem lieb ist. Mann, hatte der eine Fahne, raunt mir eine Kollegin zu, nachdem ein Unterhändler noch kurz mit uns geredet hat. Die Fahne war nervig, die Infos wertvoll. Nach 4 Wochen Sondierung hat sich bei den Journalisten eine große Lungermüdigkeit breit gemacht. Wenn sich CDU, CSU, FDP und Grüne heute Abend tatsächlich zusammenraufen, hätte das Lungern endlich ein Ende. Wobei, alte Berliner Weisheit, vor dem Lungern ist nach dem Lungern. Denn kommt es zu Koalitionsverhandlungen, geht es natürlich genauso weiter.
Ein schönes Wort der Kollegin, Sondierungslungern. Einfach, dass man in Journalistenschulen dringend ins Programm nehmen sollte. Denn was wir derzeit in Berlin erleben, das ist der Einstieg in eine neue Normalität. Ein Vorschein künftiger Koalitionsverhandlungen in der geänderten Parteienwelt. Und vielleicht ist es künftig ja wichtiger denn je, wie ein gutes Messer sein soll, wenn man aus dem Fleisch der Politik die besten Teile rausschneiden will. Sie, Jörg Höhner, wissen das als Vertriebsleiter und Prokurist der Firma Wüsthoff in Solingen, die Qualität eines Messers. Woran erkennt man die? Herr Höhner, woran erkennt man die Qualität eines Messers?
Ja, die gute Qualität eines Messers erkennt man zunächst einmal natürlich an dem Ausgangsmaterial. Hier, wir bei Wüsthoff verwenden Chromolybden-Vanadiumstahl. Das ist ein spezieller Klingenstahl, der sich dadurch auszeichnet, dass er mit einem Kohlenstoffanteil die Bedeutung der Schärfe unterstreicht. Chrom ist für die Rostbeständigkeit, Molybden für den zusätzlichen Korrosionsschutz. Und dann haben wir auch noch Vanadium, was für die Härte und die Schnitthaltigkeit was aussagt. Warum ist das wichtig? Ein scharfes Messer oder ein gutes Messer muss natürlich ein scharfes Messer sein. Gleichzeitig muss es aber auch pflegeleicht, hygienisch einwandfrei sein. Es muss eine gute Balance haben, damit man mit dem Messer arbeiten kann, ohne dass man letztendlich die Klinge, dass sie zu schwer ist oder der Griff zu groß ist. Es muss einfach nur gut in der Hand liegen.
Mhm.
Scharf sein ist nicht alles, aber scharf muss es auch sein.
Sie haben ja lange und kurze Messer im Angebot. Für welche kulinarischen Vorhaben raten Sie denn zum langen Messer?
Ja, die langen Messer sind an für sich die besseren Messer und die im Einsatz sichereren Messer. Das lange Messer, das 20 cm Schinkenmesser oder Kochmesser oder Brotmesser eignet sich immer für einfache, simple Schnitte, die ein Schnittgut letztendlich in einem Zug zerteilen. Das heißt, eine Melone mit einem Zug zerteilen ist viel sicherer als mit einem kleinen Messer immer in kleinen Stichen rumzuarbeiten. Das zahlt sich letztendlich immer auch in der Qualität des Schnitts aus, dass der Schnitt einfach gerade durchgeht und nicht zigmal angesetzt wird. Die großen Messer, Brotmesser, bei einem Landbrot müssen Sie genau das Gleiche beachten. Wenn Sie einmal ansetzen, die Kruste anreißen, dann wollen Sie auch in einem Schnitt durchschneiden.
Wichtig ist ja auch, wenn Sie sagen, das muss in einem Schnitt passieren, die ruhige Hand, die das Messer führt, oder?
Ja, die ruhige Hand, der Griff muss so sein, dass ich das Messer sicher führen kann. Die Klinge muss so breit sein, dass sie stabil genug ist und nicht rumflattert. All das sind Merkmale, die ein gutes Messer letztendlich ausmachen und bei einem langen Messer natürlich auch ganz, ganz wichtig sind.
Wichtig ist aber auch, das Messer muss scharf sein, deswegen haben Sie auch Wetzsteine im Angebot. Wie häufig muss denn aus Sicht Ihrer Expertise das Messer gewetzt werden? Muss man das in einer Nacht täglich, also in einer Nacht tun? Mehrfach?
Wir unterscheiden zwischen Wetzen und Schärfen. Das Wetzen ist mit einem hart verchromten Stahl, der ein bisschen aufgeraut ist an der Außenseite. Damit wird lediglich die Schneide aufgerichtet. Sie müssen sich vorstellen, beim Schneiden legt sich die Warte, das ist das geschliffene Teil der Klinge, legt sich leicht um, nur mikroskopisch letztendlich sichtbar. Und das Messer macht einen stumpfen Eindruck, ist aber gar nicht stumpf. So wird die Schneide immer wieder aufgerichtet, was Sie auch bei einem Metzger oder bei einem Fleischer immer beobachten können. Bevor er schneidet, wetzt er das Messer mal eben. Das machen wir zu Hause nicht ganz so regelmäßig, wie wir das machen sollten. Deshalb gibt es Schärfstäbe. Das sind diamantbeschichtete Stäbe oder Keramikstäbe, die auch Material abnehmen. Das sollte man immer dann machen, wenn das Messer an Schärfe verliert. Dafür gibt es auch Messerschärfer mit Keramik-Schärfteilen oder eben den Wetzstein, wäre es ein bisschen aufwendiger von der Handhabung, aber damit erzielt man das beste Ergebnis. Damit kann man diese Grundschärfe wirklich zu 100% reproduzieren.
Der Umgang, der richtige Umgang mit langen Messer, ist offensichtlich eine Kunst. Herr Hähner, ärgert es Sie, wenn in der Politik von der Nacht der langen Messer die Rede ist? Für diesen Markt der Koalitionsrunden produzieren Sie ja nicht in erster Linie.
Nein, und ich hoffe auch, dass diese Messer dann nicht zum Einsatz kommen. Obwohl man mit den langen Messern, mit den Schinkenmessern, mit den Santoku-Messern auch sehr fein portionieren kann und sehr fein unterteilen kann, gibt es letztendlich da, glaube ich, unterschiedliche Diskussionen, die diese Sensibilität, die man beim Schneiden letztendlich ausführen kann mit solch einem Messer, manchmal fehlt.
Ein Dank an Jörg Hähner von der Firma Wüsthof für diese kleine Messerkunde in Solingen. Das war hilfreich für heute Nacht und jetzt kurz ein Exkurs zu Kelten und Angelsachsen. Die konnten natürlich auch schon mit Messern umgehen, ganz professionell umgehen, wenn auch nicht mit Messern aus Solingen. Aber die Anlässe, die Messer zu zücken, die waren, wie Rainer Dachselt herausgefunden hat, denen von heute verblüffend ähnlich.
Schon im keltischen Britannien im 5. Jahrhundert scheiterten Koalitionsverhandlungen an unterschiedlichen Ansichten zum Thema Einwanderung. Vortigern, der König der Briten, hatte den hereinströmenden Angelsachsen ein wenig Land zum Ansiedeln geboten. Der angelsächsische Anführer Hengist wollte etwas mehr Land. Man beschließt eine Konferenz in einem Kloster.
Sodass die Briten zusammenkommen sollten, unbewaffnet, damit die Freundschaft besiegelt werden kann. Aber Hengist befahl seinem ganzen Gefolge, dass jeder sein Messer unter die Fußsohle heften solle. Und wenn ich euch rufe und sage, ei, nehmet Saxas, nehmt eure Schwerter, dann zieht ihr eure Messer unter der Sohle hervor, fallt über sie her und macht sie nieder. Aber bringt ihren König nicht um, denn erstens habe ich ihm meine Tochter zur Frau gegeben und zweitens kriegen wir ein schönes Lösegeld.
So steht es in der 400 Jahre später verfassten Geschichte der Briten. Hengist bekam übrigens für seine Geisel eine ganze Menge Land für sich und seine Leute, mit bekannten Folgen. Großbritannien ist ziemlich angelsächsisch, die Kelten haben sich nach Wales zurückgezogen, wo die Geschichte vom angelsächsischen Dolchstoß einen Namen bekam. Brad y Cellyll Hirion, der Verrat der langen Messer. In der englischen und deutschen Überlieferung wurde daraus die Nacht der langen Messer und eine martialisch-metaphorische Bezeichnung für schnelle, überraschende und mehr oder weniger blutige Säuberungsaktionen.
Ich habe den Befehl gegeben, die Hauptschuldigen an diesem Verrat zu erschießen und ich gab weiter den Befehl, die Geschwüre unserer inneren Brunnenvergiftung auszubrennen bis auf das rohe Fleisch.
So Adolf Hitler im Juli 1934. Zwei Wochen vorher hatten Gestapo und SS reihenweise politische Gegner und ehemalige Gefährten ermordet. Vor allem den SA-Führer Ernst Röhm und sein Gefolge. Dieses Massaker bekam bald den Namen Nacht der langen Messer. In England wurde trotz dieser finsteren Assoziation eine weitaus harmlosere Aktion als Night of the Long Knives bekannt. Die handstreichartige Kabinettsumbildung des Premiers Harold Macmillan im Jahr 1962. Und merkwürdigerweise ist der Ausdruck auch in Deutschland im Journalistenjargon verbreitet, wie eine kurze Suche von mir im Archiv bestätigte. Für Ministerwechsel in Südafrika und Mazedonien, Beratungen vor FIFA-Präsidentenwahlen und immer wieder für Haushaltsklausuren und Abschlüsse von Koalitionsverhandlungen. Sogar unsere Sendung Der Tag hieß am 14. Oktober 1998...
CDU, die Nacht der langen Messer.
Ob den Kollegen klar war, dass sie da jedes Mal sozusagen einen Hitler-Vergleich mit drin haben? Eher nicht. Auch bei Schwarz-Gelb-Grün kommt man da nicht auf einen braunen Zweig. Die Nacht der langen Messer ist einfach ein Ketchup-Blutfleck auf dem grauen Hemd der Sachlichkeit. Wir wollen ja nicht zurück in die finsteren Zeiten, als Messer noch keine Metapher waren, sondern Mittel der Politik. Aber ein wenig Schauerromantik leihen wir uns doch gerne aus, um unsere wohltuend gewaltfreien demokratischen Prozesse etwas dramatischer zu machen.
Die letzte Nacht der Sondierung. Heute unser Thema in H2 der Tag. Und wir warten darauf, dass diese Nacht zu einem Ergebnis führt. Sind wir Journalisten gut darin zu warten? Eher nicht. Aber andere Berufsgruppen, die sind's auch nicht. Daran erinnert der Philosoph Karl-Heinz Geißler.
Anstrengend, ja qualvoll ist es, warten zu müssen. Der Teufel hat das Suchen erfunden und seine Großmutter das Warten, lässt sich in einer Sammlung von Sprichworten nachlesen. Wartezeit ist tote Zeit. Warten, das heißt die Zeit totschlagen. Wird man zum Warten gezwungen, dann liegt der Vorwurf an die Verursacher nahe, dass sie einem die Zeit stehlen. Strafrechtlich ist dieser Zeitdiebstahl inzwischen zum kriminellen Akt geworden. Jedoch nur dann, wenn es um den Klau von Rechenzeiten an fremden Computern geht. Warten wird als Defizit mangelnder zeitlicher Abstimmung zwischen der Nachfrage und der erhofften Angebotsreaktion erlebt. Beim Zahnarzt lässt man sich das vielleicht noch gefallen. Das Schmerzerlebnis ist ja damit noch etwas weiter in die Zukunft verlagert. Und vielleicht bessert sich ja in der Zwischenzeit die Situation. An der Hotelrezeption, an der Kasse des Supermarktes oder auch beim Mittagessen in der Arbeitspause sind Wartezeiten lästig. Man wird ärgerlich. Besonders dann, wenn man selbst keinen Einfluss auf die Zeit hat. So etwa beim Warten im Autostau oder als Opfer einer Warteschleife bei der Landung eines Flugzeuges. Für Warteschlangenspezialisten ist dieser Sachverhalt eine Herausforderung, bei der sie ihren ökonomischen Wertvorstellungen vom Warten deutlichen Ausdruck verleihen. Sie finden beispielsweise heraus, dass ein amerikanischer Autofahrer während seines Lebens 6 Monate vor roten Ampeln und 5 Jahre seiner Lebenszeit in Warteschlangen zubringt.
So lange müssen wir hoffentlich nicht warten, ehe wir eine neue Regierung haben. Und vielleicht wissen wir ja morgen schon mehr, wenn 3-mal der Hahn in Berliner Hinterhöfen gekräht hat, was heute Nacht in Berlin passiert ist. Wenn sich aber die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen nicht einigen, wird dann einfach verlängert? Die Drohkulisse ist jedenfalls aufgebaut. Und wir hörten in den vergangenen 3 Sondierungswochen ja auch, oder 4 sind es inzwischen, kann ja auch scheitern. Wir müssen nicht regieren, dann eben Neuwahlen. Davor haben wir doch keine Angst. Wer das ermüdend findet, der sollte kurz jetzt mit uns einen Ausflug nach Den Haag machen, zu Hardy Ostri, dem Fachmann der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er hat sich intensiv mit den diesjährigen Koalitionsverhandlungen in den Niederlanden beschäftigt. Die dauerten nämlich, jetzt halten Sie sich mal fest, über 200 Tage. Wie haben das die Holländer überstanden? Bei uns ist ja schon nach 3 Wochen Sondierung der Verdruss spürbar und messbar. War das in den Niederlanden auch so?
Ich glaube, dass die Situation in den Niederlanden etwas anderes ist als in Deutschland. Zum einen sind die Niederländer lange Koalitionsverhandlungen gewohnt. Ist es richtig, dass es noch nie so lange gedauert hat wie dieses Mal. Aber ich glaube, dass das auch dem politischen Prinzip der Konsensbildung in den Niederlanden geschuldet ist. Eine Gesellschaft, die gerade auch wenn es um Politik und Regierung geht, immer sehr stark auf Konsens orientiert ist und Konsensbildung braucht Zeit. Nichtsdestotrotz ist es richtig, dass es gerade in der letzten Phase nach der Parlamentseröffnung September, Oktober auch sehr viele kritische Stimmen gab, die doch die Politiker ermahnten, jetzt endlich mal voranzukommen mit den Verhandlungen. Ja.
Es gibt in der Koalitionsbildung der Niederlande aus diesem Frühjahr und Sommer viele Parallelen zu Deutschland. Zunächst sah es ja dort so aus, als würde sich eine niederländische Jamaika-Koalition bilden mit Anschluss der Grünen. Das scheiterte aber, woran? An der Flüchtlingspolitik. Scheiterte das auch an der Frage, wie regeln wir Migration? Ging es da um Familiennachzug, ja oder nein?
Also in der Tat, es gab Parallelen, was die Themen anging, insbesondere Asyl und Migration. Es gab aber auch wieder Diskrepanzen im Vergleich zu Deutschland, wenn man sich vor Augen führt, wie Grün-Links, also die grüne Partei, dieses Thema besetzt hat, nämlich relativ dogmatisch, indem sie sich für umfassende Schutzrechte, was die Asylanten und Flüchtlinge anging, einsetzte und grundsätzlich ablehnte, sogenannte Hotspots in den nordafrikanischen Ländern zum Beispiel einzurichten, die jetzt ja auch Teil des Koalitionsvertrages sind. Also von daher unnachgiebiger, als wir das vielleicht im Moment in Deutschland erleben. Dafür hat der grüne Parteiführer auch einige Kritik einstecken müssen.
Aber Sie bekamen wohl auch Rückendeckung von wem denn eigentlich in der niederländischen Gesellschaft? Hat sie Applaus bekommen von ihren Anhängern, weil sie hart geblieben ist?
Ich würde sagen, beides war der Fall. Natürlich gab es innerhalb der Partei Grün-Links einen Flügel, der Lasse Kleber dafür applaudiert hat, dass er seinen Prinzipien treu geblieben ist, dass er die Prinzipien der Partei und die Standpunkte nicht verraten hat, aus deren Sicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, die Grünen waren seit ihrer Gründung 1989 noch nie Teil einer Regierung, obwohl sie dreimal schon mit am Verhandlungstisch saßen. Also ich würde sagen, gerade der Realo-Flügel innerhalb von Grün-Links hat hier natürlich bedauert, dass er doch eine relativ unnachgiebige Position eingenommen wurde.
Aber anders als in Deutschland stand in den Niederlanden eine Partei bereit, die den Ausfall der Grünen ersetzen konnte. Das ist die Christenunion CU, calvinistisch geprägt, wie man lesen kann. Die hat gerade mal 5 Parlamentssitze. War die es, die durchgesetzt hat, dass künftig die Nationalhymne der Niederlande, sie heißt Wilhelmus, im Unterricht behandelt wird?
Also in der Tat ist es so, dass die Christenunie als calvinistisch geprägte Partei dann zur Verfügung stand für die Koalition, wobei sie immer abgelehnt hat, quasi als Lückenbüßer wahrgenommen zu werden. Nicht ganz richtig ist, dass auf deren Drängen allein der Ed Wilhelmus nun in den Schulen behandelt wird. Er wurde schon immer im Curriculum behandelt. Er war halt nur bislang nicht verpflichtend. Und insofern ist das ein Kompromiss, den sowohl die Partei von Mark Rutte als auch die D66 und die Christdemokraten gegenüber den Calvinisten eingegangen sind.
Also die Koalitionäre haben in Den Haag schließlich einen Vertrag unterzeichnet, nach über 200 Tagen, der eng bedruckt 70 Seiten umfasste, grob, und der auch eine Überschrift hat, Vertrauen in die Zukunft. Ist auf diesen 70 Seiten alles so detailliert geregelt, dass die Regierung Rutte, dass diese 4 so unterschiedlichen Parteien auf einem stabilen Fundament stehen, wenn es Konflikte gibt, Schlag nach auf Seite 62?
Das lässt sich natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr schwer sagen. Also klar ist, dass die Regierung damit ihre Prioritäten formuliert hat, auch angesichts der nach wie vor bestehenden, sagen wir, Bedrohung durch Geert Wilders, eine sehr proeuropäische Ausrichtung, die Verpflichtung, Europa weiter voranzubringen, die Wirtschaft zu stärken, Steuern zu senken. Man hat versucht, dass jede Partei zwei ihrer Projekte auch in diesem Vertrag unterbringen konnte. Aber ob das ausreicht, um wirklich in Zukunft die nächsten Jahre stabil zu bleiben, das werden wir sicher später sehen müssen.
Sie haben gerade eben Geert Wilders erwähnt. Wartet der schon am rechten Rand entspannt auf ein Scheitern der Regierung Rutte? Die Mehrheitsverhältnisse im Parlament sind ja für diese Koalition denkbar knapp.
Also mich würde es nicht wundern, wenn er lauert. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass er bei diesen Wahlen immerhin als zweitstärkste Partei auch wieder ins Parlament eingezogen ist und auch einen, wenn auch geringen, Zuwachs erhalten hat. Richtig ist, die Mehrheitsverhältnisse sind sehr knapp. Die jetzige Koalition hat 76 von 150 Stimmen. Das sieht aber auch nur auf den ersten Blick knapp aus. Denn gerade unsere holländischen Freunde sagen uns immer, und das lässt uns ein bisschen hoffen, es gibt auch eine stille zweite Koalition, wie man in Den Haag sagt. Das heißt, es könnte durchaus auch sein, selbst wenn es mal auf Ebene der Koalition knapp wird, dass man aus anderen Parteien Zustimmung bekäme, Stichwort wechselnde Mehrheiten, für den Fall, dass es mal eng werden sollte.
Und am Ende guckt man ja, wie kam es dann zustande? Über 200 Tage, das mögen wir uns hier gar nicht vorstellen, waren die Verhandler am Ende einfach müde geworden?
Garantiert spielte eine gewisse Müdigkeit eine Rolle. Auf der anderen Seite gab es natürlich zwei Herausforderungen. Das eine ist, man war in gewisser Hinsicht zum Erfolg verdammt, weil man nicht wollte, dass Geert Wilders seine Genugtuung bekam durch ein Scheitern der Koalitionsverhandlungen. Auf der anderen Seite musste jede Partei, jeder Teil darauf achten, auch wirklich sichtbar in diesem Koalitionsvertrag vorzukommen. Das hat sicherlich dazu geführt, dass es mehrere Anläufe bedurfte. Und hinzu kommt natürlich, wir wissen, dass ja bei diesen Verhandlungen sogenannte Informateure beauftragt werden, im Namen des Königs jeweils die Verhandlungen zu führen. Derer bedurfte es 3, also sprich, es bedurfte für jede Konstellation, die im Gespräch war, jeweils eines neuen Gesprächsfadens. Und das hat es einfach so lange werden lassen in den Niederlanden und erklärt die Situation.
Erläuterung von Hadi Ostri, dem Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Brüssel. Und wo sind wir jetzt in Berlin? Heute soll die entscheidende Nacht der Sondierungen sein. Heute soll sich überhaupt sollen sich alle klar werden, ob es überhaupt zu Koalitionsverhandlungen kommt. Da warten wir jetzt alle gespannt und unsere Kollegen in Berlin auch. Das hat ja schon die Qualität eines dramatischen Theaterstücks. Und wir wollen wissen, wie stark sind die Darsteller? Geben die ihr Bestes? Sind die überhaupt fit in der nächtlichen Vorstellung, wo keiner auf der Bühne weiß, wann fällt überhaupt der Vorhang? Andreas Reuter berichtet.
Jamaika, eine schwere Geburt. Claudia Roth von den Grünen jedenfalls hat schon mal ihr Übernachtungstäschchen mitgebracht.
Was da drin ist, Zahnpasta, Zahnbürste. Kommt mir so ein bisschen vor, wie Frauen kurz vor der Geburt sozusagen, vor der schweren Geburt, ihr Gepäck schon mal hergerichtet haben.
Dass es schwer wird, das sagt auch Angela Merkel.
Ich gehe davon aus, dass die Verhandlungen dauern, Stunden. Und ich hoffe, dass der Wille da ist, dass etwas gelingt.
Genau daran aber gibt es Zweifel. Schrille Alarmsignale aus der Nacht. Wutentbrannt verbittet sich der grüne Winfried Kretschmann die ständigen pauschalen Angriffe, wie er sagt, von der CSU.
Ich werde den Verdacht nicht los, dass diese Herren das gar nicht wollen, dass hier konstruktiv und erfolgreich verhandelt wird. Dann sollen sie es sagen.
Die Diagnose von FDP-Mann Wolfgang Kubicki verheißt auch nichts Gutes.
Ich würde mal sagen, es zieht gerade ein Hurricane auf über Jamaika. Es ist fast alles wieder streitig gestellt.
Immerhin, Anton Hofreiter versuchte es am Morgen nochmal mit einem Friedensangebot. Diesmal rückte er von der grünen Forderung ab, die Steuerbegünstigung für Dieselkraftstoff abzuschaffen.
Wir stellen uns vor, dass man Benzin- und Dieselsteuer aneinander angleicht, aber wir sehen, dass sich die andere Seite da keinen Millimeter bewegt und deshalb sind wir da bereit, nochmal ein Kompromissangebot zu machen, dass wir auf diese Maßnahme verzichten.
Aber nur eine halbe Stunde und ebenfalls im ARD-Morgenmagazin ließ Jens Spahn von der CDU das grüne Angebot schon abtropfen.
Wenn Herr Hofreiter abräumt, dass die über 12 Millionen Dieselfahrer in Deutschland nicht mehr Steuern zahlen sollen, die haben es schon schwer genug, dann halte ich das für vernünftig. Aber es ist jetzt kein großzügiges Angebot, sondern eher eine Selbstverständlichkeit.
Wieder kein Durchbruch also, nicht beim Klima, nicht bei der Zuwanderung, nicht bei den Finanzen. So geht's nicht, Herr Hofreiter. Das fand auch FDP-Chef Christian Lindner.
Ich halte nichts davon, in den letzten Stunden jetzt noch öffentlich Kompromissangebote über die Medien zu unterbreiten, wie es heute am Vormittag leider passiert ist. Jetzt sollte da drin verhandelt werden.
Was seit dem späten Mittag nun auch der Fall ist. Und jetzt muss was passieren. Das fand nicht nur Christian Lindner, das sagten auch der grüne Cem Özdemir, Joachim Herrmann von der CSU und CDU-Kanzlerin Angela Merkel.
Heute ist ein Tag, an dem wir die Menschen mit Mut und Tatkraft und neuem Denken beeindrucken können.
Ja, heute gilt's.
So oder so wird das heute Nacht entschieden.
Und ich werde versuchen, meinen Beitrag dazu zu leisten.
Dass die Sondierung in der kommenden Nacht beendet werden soll, dieses Ziel hatte mal Angela Merkel vorgegeben. Aber niemand verpflichtet die Jamaikaner wirklich, diesen Termin auch einzuhalten. Und so hört man jetzt schon immer öfter, na, wenn es diese Nacht nicht reicht, dann wird eben noch ein paar Tage weiter sondiert.
Wenn aber diese Sondierungen in der Sackgasse enden, dann beginnt die große Schuldzuweisung. Wer hat's verbockt? An wem ist es gescheitert? Und was lief in der Kommunikation schief? Professor Holger Sievert, Sie lehren an der Fachhochschule Makromedia in Köln, wie richtige PR geht und wie man gelungene Kommunikation herstellt. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Beginnen wir doch mal mit einem Gedankenexperiment und stellen uns vor, die Position der Grünen wäre in den vergangenen Wochen vor den Journalisten am Ende jedes Sondierungstages vom Generalsekretär der CSU vorgetragen worden und umgekehrt. Wäre sowas eine gute Übung für Annäherung?
Glaube ich in dem Fall nicht, auch wenn es sicherlich auf der anderen Seite wünschenswert wäre. Ich glaube, dass Sie bei allen politischen Verhandlungen das Problem haben, dass Sie eigentlich die Grundprinzipien eines sachbezogenen Verhandelns nicht umsetzen können. Also wenn Sie kommunikativ drangehen, gibt es dieses sogenannte Harvard-Konzept, um Verhandlungen zu führen. Und da gibt es 4 Grundregeln. 2 sind entscheidend. Das eine ist, behandeln Sie Menschen und ihre Interessen, aber das getrennt voneinander, die Sachfragen. Und das zweite ist, konzentrieren Sie sich auf die Interessen der Personen und nicht auf Positionen. Und was wir halt bei jeder politischen Debatte und Situation erleben, ist eine Konzentration, eine Vermengung des Themas mit dem Thema Menschen und den Sachfragen. Und auf der anderen Seite halt die Konzentration auf Positionen und nicht auf eigentlich Interessen, die dahinter stehen. Es gibt ganz viele Themen, wo die potenziellen Koalitionäre sehr nah beieinander sind, aber wo man sozusagen mit Blick auf die eigene Klientel sehr viel Gerassel veranstaltet, damit man da authentisch wird und nicht wie jetzt zum Beispiel die Grünen von Greenpeace oder von anderen entsprechend angegriffen wird.
Also heute soll es ja passieren. Heute soll ein Abschluss kommen, aber vielleicht geht es auch in die Verlängerung. Welchen Eindruck macht das auf Sie? Ist das gute PR für ein Jamaika-Bündnis?
Nein, ich glaube, das ist es nicht. Aber ich glaube, dass man sehen muss, dass die Verhandlungspartner dort auch in einem völligen, ja, eine Illusion von Alternativen stecken und in einer völligen Sackgasse von vornherein stecken. Sie können eigentlich diese Verhandlungen ohne das Thema und das Risiko Neuwahlen nicht scheitern lassen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn Sie zu schnell zugeben und sagen, ja, wir haben jetzt eine schöne gemeinsame Basis gefunden, alles ist gut, dann wird Ihr eigenes Lager Ihnen jeweils vorwerfen, dass Sie Interessen verraten haben. Und auf der anderen Seite, je länger Sie diskutieren und je länger Sie diesen Prozess machen, von einer Nacht in die nächste, mit dem, was Sie auch vorhin über Ihre journalistischen Kollegen erzählt haben und so weiter, je länger Sie das machen, desto schwieriger wird es halt mit dem Thema Politikverdrossenheit und desto geringer wird die Zustimmung in der Öffentlichkeit für diese Koalition. Und aus diesem Spagat, einerseits Ihre eigene Klientel befriedigen zu müssen und andererseits bezogen auf die Öffentlichkeit eigentlich schnell zu Ergebnissen zu kommen zu müssen, kommen die Koalitionäre schwer raus. Und da versucht gerade jede Partei, ihre eigene Balance zu finden. Die ist nur nicht immer zeitgleich.
Und Wutausbrüche gab es auch. Hier einer vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann, ein Grüner. Wir hören mal kurz rein.
Entweder verhandelt man, dann verhandelt man und lässt pauschale Angriffe auf andere Seiten mal beiseite, und zwar radikal. Oder ich werde den Verdacht nicht los, dass diese Herren das gar nicht wollen, dass hier konstruktiv und erfolgreich verhandelt wird, dann sollen sie es sagen. Aber so geht's mal nicht weiter.
Das klang markig, aber war es auch eine gute Einlage? Ist sowas aus PR-Sicht hilfreich?
Ich glaube, aus Kommunikationssicht für die Grünen an der Stelle war es hilfreich. Und für die Grünen, dass auch just von Herrn Kretschmer als einem relativ moderaten Vertreter der Grünen-Führung sagen zu lassen, war sicherlich in der öffentlichen Wahrnehmung auch klug. Also den Grünen hilft es, den Verhandlungen insgesamt hilft es natürlich nicht, weil damit die Gegenseite wiederum das Problem hat, dass sie eigentlich auch schon wieder reagieren muss. Also das Problem ist immer dieses wechselseitige Hochrichten und Durchargumentieren, wobei das natürlich ganz, ganz stark auch von Medien angetrieben wird, wenn sie sich angucken, was Nachrichten wert macht, ne, gibt's eine ganze Theorie zu, hat das halt viel mit Sensationalismus zu tun, es hat viel mit Prominenz zu tun, aber es hat vor allem was damit zu tun, dass man eine Überraschung reinbringt und ein Element reinbringt, das nicht erwartet wurde. Und wenn das die Gegenseite tut, ist man natürlich genötigt, das auch wieder zu machen, und das ist das mediale Hochschaukeln, was wir in den letzten Wochen erlebt haben. Die einzige Chance ist, dass zu irgendeinem Zeitpunkt diese Waage zwischen eigene Klientel befriedigen und für die Öffentlichkeit schnell verhandeln, bei den unterschiedlichen Akteuren mal zum gleichen Zeitpunkt im Gleichgewicht ist. Und dann, denke ich, gibt es tatsächlich eine Chance, vielleicht gibt es die auch heute Nacht, vielleicht gibt es die später, zum Ergebnis zu kommen. Weil nochmal, inhaltlich ist es gar nicht so weit auseinander. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, was auch einige von Ihren journalistischen Kollegen gerade schreiben, die klar sagen, dass das wochenlange Gespräche nervt, dass das Getue, dass jeder Kompromiss Abstriche verlangen könnte an Prinzipien, die schlimmer wiegen als Verrat, an der Stelle albern ist, dann kann man das nur unterschreiben. Aber ich glaube, in diesem Spannungsfeld, ich will meine eigenen Leute happy machen und ich muss wegen der Öffentlichkeit zum Ergebnis kommen, solange die da nicht synchron laufen, die künftigen Koalitionäre, wird es da keine Einigung geben. Wenn sie durch Zufall, durch entsprechende Moderation, durch andere Dinge, da entsprechend parallel laufen, dann gibt es die Chance dazu und dann kann man das auch PR-mäßig wiederum für alle verwenden. Nur das Entscheidende bei Verhandlungen ist, man braucht eine Win-Win-Situation, und eine Win-Win-Situation stellt man nicht her durch mediale Seitenschüsse, und die finden nach wie vor massiv statt.
Und wie bewerten Sie die Kommunikation der Kanzlerin? Die sagt wenig bis nichts, gibt sozusagen den steinernen Gast oder bietet bestenfalls Durchhalteparolen an. Es kann gelingen. Ist das jetzt klug oder hilflos?
Ja, Das ist an der Stelle klug, weil es die Situation sozusagen entschärft, weil es dazu führt, dass sie ein bisschen als Integrationsfigur stehen bleibt, die damit auch für die unterschiedlichen Parteien am Tisch akzeptabel bleibt. Zu glauben, dass sie hinter den Kulissen nicht über Dritte sich doch äußert, halte ich allerdings auch für eine Illusion.
Und wenn es scheitert, braucht man die richtige Strategie der Schuldzuweisung. Ganz spannende Geschichte. Schuldzuweisung richtig kommuniziert. Wer hat die denn in den Jamaika-Sondierungen am nötigsten?
Die Schuldzuweisung?
Ja, klar, es muss ja am Schluss gesagt werden, der war's.
Ja. Ich glaube, man wird sich wechselseitig die Schuld zuweisen, jeweils dem am weitesten inhaltlich entferntesten Partner, also oder potenziellen Partner. Also man wird sozusagen aus einer sehr konservativen Richtung sehr stark Richtung die Grünen schießen. Man wird wahrscheinlich aus dem CDU-Umfeld eher Richtung die FDP schießen. Man wird sich also den suchen, der so ein bisschen weiter weg ist von der Wahrnehmung, die man attackieren kann. Es sei denn, es scheitert am Ende wirklich an zwei, drei Sachthemen. Was ich aber zurzeit beobachte, ist, dass das ein breites Feld von Einigkeit in vielen Bereichen ist und dann ganz, ganz viele Unterschiede wiederum auch in sehr vielen Bereichen. Aber es gerade weder ein Einzelthema noch eine Einzelpartei ist, an der scheitert, sondern einfach die Gesamtgemengelage auch kommunikativ da zum Ergebnis zu kommen und trotzdem glaubwürdig gegenüber den eigenen Wählern zu bleiben und nicht irgendwelchen rechtspopulistischen Parteien mit dem Ergebnis dieser Verhandlung auch noch in die Hand zu spielen. Und nochmal, das große Problem ist, wenn die zu schnell zum Ergebnis kommen und das sind faule Kompromisse, dann haben wir wieder das Problem, das heißt, die wollen ja alles das Gleiche, da passiert nichts, da verändert sich nichts, das ist das Establishment, das lebt all das weiter, was es immer gab. Und wenn sie zu lange brauchen und zu gar keinem Ergebnis kommen, dann sind es wieder die Altparteien, die zerstritten sind und zu keiner Lösung führen. Und dazwischen genau den Moment zu finden, wo es eine Gewinnsituation für alle drei Beteiligten ist, das ist das Schwierige. Keiner von denen da wird rausgehen, oder alle vier Beteiligten, keiner von denen da wird rausgehen mit der Situation, ich habe jetzt verloren. Das heißt, man braucht am Ende eine Situation, wo alle sich als Sieger präsentieren können. Und das funktioniert aber nur dann, wenn man nicht querschießt, sondern in Ruhe einen Kompromiss in der Mitte sucht. Und tatsächlich, was ich am Anfang sagte, über Sachthemen redet und nicht über Personen und sich auch konzentriert auf Interessen und nicht auf Positionen, die man vorher hatte. Und dann gibt es da aus meiner Sicht eine relativ gute Perspektive, dass da auch was rauskommen kann.
Professor Holger Sievert, besten Dank. Vielen Dank für diese Erläuterung. Und was tun wir? Warten auf die Ergebnisse dieser Sondierungsnacht in Berlin, und zwar mit der Lektüre des Philosophen Karl-Heinz Geißler.
Warten ist dann ein Störmoment, wenn Zeit mit Geld verrechnet wird, wenn die Logik der knappen Zeit herrscht. Wartezeiten verursachen aus dieser Sicht Kosten, da in der verwarteten Zeit andere Chancen hätten wahrgenommen werden können. Hieraus ergibt sich der Eindruck, Warten sei unproduktiv. Es müsse etwas dagegen unternommen werden. Die Eile trocknet die Lebensquelle des geduldigen Wartens aus. Wie leer aber müssen 10 Minuten Warten sein, wenn diese Zeit als verloren gilt? Ganz anders hingegen, voll mit lebendigem Inhalt ist das Warten, wenn wir es so verstehen, wie dies im Wörterbuch der Gebrüder Jakob und Wilhelm Grimm erklärt wird. Warten bedeutet dort, wohin schauen, seine Aufmerksamkeit auf etwas richten, versorgen, pflegen, einem dienen, Anwartschaft haben, harren und so weiter. Warten, so Rehmann, ist eines der am wenigsten gewürdigten Glücksgefühle. Wäre die Menschheit mit ihrer Warterei wirklich so unglücklich, hätte sie längst damit aufgehört. Warten ist ja nicht in jedem Fall mehr oder weniger erzwungener Handlungsverzicht, sondern es ist auch Ausdruck einer besonderen Qualität des Handelns. Warten und warten können bedeutet Zeit haben. Und das ist etwas Besonderes und etwas Attraktives. Es ist eine Zeit, die nicht unter dem Druck steht, rasch zu Resultaten zu kommen. Wer etwas ernten will, der muss, wie das jeder Bauer erzählen kann, warten können. Und jene, die die Kunst des Wartens am besten beherrschen, erhalten die schönsten Äpfel. So ist Warten nicht Handlungsverzicht, sondern produktives Handeln.
Ist das auch so in der Politik? Wer die Kunst des Wartens am besten beherrscht, erhält die schönsten Äpfel? Bei den vergangenen Koalitionsverhandlungen im Herbst 2013, da hatten das die Verhandler jedenfalls leichter als heute. Und wir mussten gar nicht so lange warten auf die schönsten Äpfel. Die Bildung der großen Koalition, geradezu ein Schmuseseminar. Daran mag sich ein gewisser Alexander Dobrindt in diesen Tagen wehmütig erinnern. Er verhandelte damals als CSU-Generalsekretär mit der SPD und er musste weit seltener den harten Hund geben als heute gegenüber den Grünen. Damals ging es ihm aber auch nur um die PKW-Maut und die SPD ließ es ihm und seiner CSU wie ein Spielzeug. Nur eines war 2013 so wie jetzt. Nächtlicher Verhandlungsmarathon, am Ende waren alle platt und seufzten, es war hart. So hart! Eva Korell war damals dabei.
Nach 18 Stunden hieß es im Willy-Brandt-Haus endlich, der Koalitionsvertrag steht. Ralf Stegner war einer der Ersten, der um 6 Uhr morgens erschöpft, aber zufrieden die SPD-Parteizentrale verließ.
Es waren harte und schwierige Verhandlungen. Und natürlich haben wir nicht alles erreicht, was wir gerne erreichen wollten. Aber insgesamt, finde ich, kann man sagen, ist für die Menschen, denen wir einiges im Wahlkampf versprochen haben, eine Menge rausgekommen. Und insofern hat sich das gelohnt.
Den ersten Durchbruch gab es schon vor Mitternacht. Einigung bei Rente und Mindestlohn. Doch dann hakte es vor allem am Geld. Maximal 16 Milliarden Euro wollte die Union ausgeben. Am Ende wurden es 23 Milliarden. In einem Punkt blieben CDU und CSU hart. Keine Steuererhöhungen, keine neuen Schulden. Ein zähes Ringen begann. Kurz nach Mitternacht trafen sich Merkel, Seehofer und Gabriel zum Sechs-Augen-Gespräch, um die gemeinsame Wunschliste zusammenzustreichen. Und Julia Klöckner teilte am Morgen erleichtert mit.
Es war ein harter Kampf, gebe ich zu, die 45 Milliarden Euro, die die SPD mehr ausgeben wollte, auch runter zu verhandeln.
Die große Verhandlungsrunde musste lange warten. Minister und Ministerpräsidenten vertrieben sich die Zeit bei Fußball und Bier. Manch ein Schwarzer und Roter kamen sich menschlich näher. Und auf Twitter wurden lustige Gruppenfotos veröffentlicht. Dennoch eine Geduldsprobe. Das Warten nervt, twitterte SPD-Frau Eva Hügel, als noch kein Ende absehbar war. Und ihre Kollegin Andrea Nahles gab zu.
Sie haben ja wohl gemerkt, dass das hier kein Spaziergang gewesen ist.
Aber die SPD hat ihr wichtigstes Ziel erreicht. Der Mindestlohn soll kommen im übernächsten Jahr. Allerdings mit einer Einschränkung. Wo per Tarifvertrag niedrigere Löhne vereinbart wurden, gelten diese für eine Übergangszeit weiter. Für Generalsekretärin Andrea Nahles trotzdem ein voller Erfolg.
Wir haben bestehende Tarifverträge, die wollen wir jetzt nicht außer Kraft setzen. Aber sonstige Ausnahmen oder Sonstiges gibt es nicht. Insoweit, das ist ein sauberes, klares Ergebnis für einen gesetzlichen Mindestlohn. Darüber freuen wir uns.
Der dickste Brocken, das Rentenpaket, wird mehrere Milliarden Euro kosten. Die Rente mit 67 wird aufgeweicht. Wer 4,5 Jahrzehnte eingezahlt hat, darf wieder früher in den Ruhestand. Auch Geringverdiener sollen mehr Rente erhalten, wenn auch nicht sofort, sondern erst in einigen Jahren. Hermann Gröhe, Generalsekretär der CDU, freut sich vor allem über das Ergebnis der Mütterrente. Die sei ein Beitrag für mehr Gerechtigkeit.
Diese Gerechtigkeit für Mütter wird zum 1. Juli des nächsten Jahres Realität. Eine gute Nachricht und ein klarer Unionserfolg.
Zuvor schon hatten die Sozialdemokraten ihren Widerstand gegen eine Pkw-Maut aufgegeben. Die geplante Vignettenlösung soll vor allem ausländische Fahrzeughalter belasten. Ob das funktioniert, ohne EU-Recht zu verletzen, muss der nächste Verkehrsminister austüfteln.
Die Pkw-Maut wird kommen und so steht's drinnen. 2014 kommt der Gesetzentwurf, steht doch drinnen.
Ob sie Alexander Dobrindt selbst als künftiger Verkehrsminister erarbeiten muss, ist noch geheim. Die Kabinettsliste soll auf Wunsch der SPD erst nach dem Mitgliederentscheid bekannt gegeben werden. Fest steht nur, 3 Minister stellt die CSU und je 6 Minister CDU und SPD. Andrea Nahles jedenfalls braucht erstmal Schlaf.
Und jetzt werde ich versuchen, mich ein bisschen frisch zu machen.
Ja, hart war es 2013, das Warten nervte, aber am Ende stand eine funktionsfähige Regierungskoalition. Wie eigentlich immer, seit Gründung der Bundesrepublik. Deshalb kann man ein paar Schlüsse daraus ziehen. Professor Philipp Gassert vom Lehrstuhl für Zeitgeschichte an der Uni Mannheim und Fachmann für Koalitionsbildung. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Bedeutet langes Verhandeln und ein detaillierter Koalitionsvertrag am Ende immer, och, das wird erfolgreich?
Nicht unbedingt. Also auch kurze, rasche Verhandlungen können sehr erfolgreiche Koalitionen einläuten. Hier gibt es keinen direkten Zusammenhang zwei der erfolgreichsten Regierungen der alten Bundesrepublik, sozialliberale Koalition 1969, haben in Rekordzeit verhandelt und auch die Bundeskanzlerin hatte schon Situationen 2009, in der sie recht schnell verhandelt hat. Allerdings dann ging es ja nicht richtig gut zu Ende mit der christlich-liberalen Koalition.
Dann ist also der Schluss aus Koalitionsbildungen von Adenauer bis Merkel, schreibt so wenig wie möglich auf?
Schreibt so wenig wie möglich auf. Das hat sich aber nicht mehr durchsetzen lassen in den letzten 20 Jahren. Seit Rot-Grün, seit 1998 sind die Koalitionsverträge immer länger geworden und in der Tendenz dauern auch die Koalitionsverhandlungen immer länger an.
Also wir sehen ja im Augenblick was Paradoxes. Man möchte alles schriftlich fixieren, um später Konflikte zu vermeiden, aber diese schriftliche Fixierung treibt Konflikte. Wer treibt denn diesen Aufschreibeexzess an in diesem Bündnis?
Ja, also ich glaube, das ist auch ein Stück weit ein Zeichen der Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der vieles bürokratisiert und verrechtlicht und auch aufgeschrieben werden muss. Das ist das eine. Das andere ist, natürlich wollen sich die Koalitionspartner, müssen sich verstärkt gegenüber ihren eigenen Parteibasen absichern. Deswegen braucht es Koalitionsverträge, die dann wieder Parteitage zum Teil abstimmen. Und drittens fordert natürlich auch die Öffentlichkeit, also auch wir Wissenschaftler und Journalisten, wir fordern natürlich auch mehr Transparenz und wollen wissen, worauf sich die Koalitionäre eigentlich eingelassen haben. In der frühen Bundesrepublik war das ganz anders. Also Konrad Adenauer musste in seinen vier Kabinetten nur ein einziges Mal einem förmlichen Koalitionsvertrag zustimmen. Und das war 1961, als die FDP ihn schon als Kanzler am liebsten abschießen wollte. Und damals hat man sich geeinigt, dass es nach 2 Jahren einen Kanzlerwechsel geben würde.
Also jetzt ist es ja so, und ich glaube das erste Mal, dass ein Ergebnis der Bundestagswahl dazu führt, dass keine große Koalition gebildet werden kann, die SPD will ja nicht, sondern dass die Union jetzt mit 2 kleineren Parteien eine Übereinkunft sucht. Ist das, was wir gerade erleben, die neue Normalität? Werden Koalitionsverhandlungen und Sondierungen künftig immer so schwierig sein und womöglich, wie in Holland, 200 Tage dauern?
Also ob sie 200 Tage dauern werden, das glaube ich nicht im Falle der Bundesrepublik. Ich glaube, dass sie jetzt schon über dieses Wochenende und nächstes Wochenende auch zu einem Ergebnis kommen werden. Aber Sie haben recht, durch die Zersplitterung des Parteiensystems, die zunehmende Heterogenität der Bevölkerung, die Zunahme der Wahlmöglichkeiten, werden auch diese Koalitionsverhandlungen schwieriger. Also schnelle Koalitionsverhandlungen sind meistens diejenigen gewesen, wo wir einen großen Partner und einen kleinen Partner hatten und die sich auch vorher schon festgelegt hatten. Das ist ja heute kaum noch möglich. Also die Parteien können sich aufgrund dieser Zersplitterung gar nicht mehr vorher auf eine bestimmte Koalitionsoption festlegen. Insofern, ja, haben Sie recht, uns stehen noch in Zukunft weitere lange Koalitionsverhandlungen bevor.
Sich darauf einstellend, und das wissen ja, was Sie uns hier eben erzählen, wissen ja auch die Parteien, die beschäftigen sich ja auch mit Wahlergebnissen und Wähleranalyse. Erkennen Sie ausreichend Risikobereitschaft bei denjenigen, die ja jetzt gerade sondieren?
Ja, schon. Also die haben doch, wenn es jetzt um Fragen wie Flüchtlingspolitik, jedenfalls Teile derjenigen, die da so sondieren, waren bereit, Zugeständnisse und Kompromisse zu machen. Der Knackpunkt dieses Jahr wirklich bei dem Thema Migration und Flucht ist natürlich die CSU, die innerparteilich in einer schwierigen Lage steckt und die einen großen Landtagswahlkampf vor sich hat. Und das ist schon eine ungewöhnliche Situation. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben eigentlich doch einige Leute jetzt in den Koalitionsverhandlungen, die Erfahrungen haben mit sowas, aber wir haben eben 2 Parteien, die auch wenig Erfahrung damit haben. Es ist, glaube ich, wichtig, dass die Kanzlerin das Heft in der Hand behält, dass sie das koordiniert. Koalitionsverträge, in denen kein Kanzler führend tätig war, die sind meistens nicht so gut gewesen. Also Rot-Grün 1998 ist ein Beispiel und haben zu Enttäuschungen geführt.
Erläuterung des Zeithistorikers Philipp Gassert in der Uni Mannheim. Besten Dank. Warten wir also, was heute Nacht in Berlin passiert, und legen wir als erstes mal unsere Armbanduhren ab. Das rät jedenfalls der Philosoph Karl-Heinz Geißler.
Die Diktatur der Uhr lässt kein fruchtbares Warten zu. Wartezeit ist ein Geschenk. Nietzsche beschreibt es. Warten und sich vorbereiten, das Aufspringen neuer Quellen abwarten, in der Einsamkeit sich auf fremde Gesichter und Stimmen vorbereiten, den Süden in sich wiederentdecken und einen hellen, glänzenden, geheimnisvollen Himmel des Südens über sich aufspannen. In Wirklichkeit warten wir alle, auf das Glück nämlich, und ohne dieses Warten könnten wir es in dieser Welt nicht aushalten. Da sich das Glück aber glücklicherweise nicht kalkulierend herbeiholen lässt, müssen wir uns öffnen für die Zeit und ihre unterschiedlichen Qualitäten, für das Anderswo und Irgendwie. Es sind die Wartesäle unseres Lebens, in denen wir die Zeit erleben und erfahren können, wo wir uns selbst begegnen und anderen Menschen ebenso. Der Wartende lädt die Zeit ein. Dann heißt Warten nicht mehr nur auf etwas warten, sondern es ist schon ein Teil jener Erfahrung des Glücks, auf das wir alle warten. Wer warten kann, hat viel getan. Wir kommen mit noch so viel Anstrengung und Hektik nicht ans Ziel. Aber wenn wir warten, kommt das Ziel vielleicht zu uns. Glücklich jene, die warten können. Denn, so ein Versprechen der Verheißung, dem Geduldigen gehört das Himmelreich.
Na hoffentlich, das war der Tag. Wer hat das längste Messer? Die letzte Nacht der Sondierung. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.